Ja, bevor ich euch einige Worte über dieses Thema sage, möchte ich gerne aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium noch ein paar Verse lesen, die euch bekannt vorkommen. Matthäus 9, ab Vers 36. Als er, der Jesus, die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also, wenn ihr euch recht erinnert, hat der Wilfried diese Konferenz begonnen mit einem ähnlichen Zitat. Da ging es aber um die Speisung der 4000 in Kapitel 15. Und da finden wir ähnliche Worte, dass der Jesus innerlich bewegt war, als er die Volksmenge sah. Und das finden wir hier im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 am Ende auch. Er war innerlich bewegt, als er die Volksmenge sah. Luther übersetzt, glaube ich, es jammerte ihn. Auch ein interessantes Wort. Und dieses griechische Wort kommt also nur und ausschließlich in den ersten drei Evangelien vor, in dieser Form. Und dann im Philipperbrief noch in etwas abgewandelter Form, wenn von innerlichen Gefühlen die Rede ist. Und das ist ein Ausdruck, Wilfried hat das schon umschrieben, das könnte man wörtlich übersetzen mit: es eingeweidete ihn. Also der Magen drehte sich rum, es war ein körperlicher Schmerz oder Unwohlsein im Angesicht der Volksmenge, die also wie Schafe ohne Hirten waren. Und er benutzt hier der Jesus zwei Bilder, einmal eine Schafherde, ein bekanntes Bild auch für die Gemeinde, für uns. Und zweitens ein Bild von der Ernte, also eine Ernteszene. Er sah, dass die Schafe, diese Menschenmenge, verglichen mit den Schafen erschöpft, verschmachtet, andere übersetzen hingestreckt oder niedergeworfen waren. Sie hatten keine Hirten. Und ich denke, das ist ein schönes und wichtiges und ernstes Wort auch für alle unter uns, die einen Hirtendienst in der Gemeinde haben. Wie stehen wir dazu? Wie sieht es mit unseren Schafen aus, die Gott uns anvertraut hat? Hier die Szene: Sie sind erschöpft, verschmachtet, keine Nahrung, keine Führung, keinen Schutz. Wir wissen alle, dass Schafe auf Führung angewiesen sind. Die können sich selbst nicht retten, orientieren und dergleichen mehr verteidigen. Sie waren ausgehungert, verirrt, hingestreckt, unfähig, irgendetwas zu tun. Und das hat dann Jesus dermaßen bewegt, dass seine Eingeweide sich rumdrehten, voller Schmerz, das zu sehen. Und schenke der Herr, dass uns das in diesen Tagen auch so ergangen ist, dass wir auch mit den Augen des Herrn Jesus zunächst einmal unsere Mitgeschwister sehen. Und leider ist es ja so, dass sie auch oft so verschmachtet sind. Ich habe vorhin in meiner Bibel ein Gebet geklebt. Ich glaube, ich habe das schon einmal vorgelesen und ich lese das immer wieder mir selbst vor. Der Schrei einer bedrängten Seele. O Prediger, heiliger Mann, hör mein Herz weinen. Aufstehen möchte ich und meinen Protest hinausschreien. Wo ist deine Kraft und wo deine Botschaft? Wo ist das Evangelium der Gnade und Liebe? Ein Nichts sind deine Worte. Nichts, nichts. Wir kamen, um dir zuzuhören und sind betrogen worden. Diener Gottes, ich bin verbittert und einsam. Was kümmert mich dein perfekter Satzbau? Verflucht sei dein Humor, deine Gelassenheit, deine Ausdrucksweise. Sieh doch, wie meine Seele in mir nach Leben schreit. Du hast geschworen, deinen Erlöser zu verkündigen. Gib mir jetzt die rettenden Worte. Das ist der Schrei einer bedrängten Seele. Und ich denke, dieses Gebet drückt etwas aus, was viele von unseren Mitgeschwistern empfinden. Dahingestreckt, hungrig, keine Führung, verirrt. Sie suchen Orientierung, sie suchen Anlehnung und leider sind da oft keine Hirten. Der Jesus, der sah das. Und dann das zweite Bild, ich mache es nur ganz kurz, die Ernte. Die Frucht muss gepflückt werden. Hier ist also das Bild vom Herbst, bei uns zumindest. Oder die Kartoffeln müssen aufgelesen werden. Die gab es damals wahrscheinlich da in Israel nicht. Aber der Wein, der musste geerntet werden, damit die Früchte nicht am Baum verfaulen oder auf die Erde fallen. Aber es sind wenige Arbeiter da. Und das ist natürlich ein anderes Bild. Vielleicht auch von der Evangelisation, aber auch, dass der Herr schon viele vorbereitet hat. Der Jesus tritt ja hier praktisch nicht in die Fußstapfen des Johannes, aber Johannes hat das Volk vorbereitet, zur Buße gerufen und viele hatten Buße getan. Aber jetzt musste diese Frucht auch eingesammelt werden, geordnet werden. Aber es sind wenige Arbeiter da. Und dann diese Aufforderung, die hatten wir in Kapitel 14 und 15 nicht, wo der Jesus auch innerlich bewegt war. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Da kann man auch übersetzen, dass er Arbeiter hinauswerfe. Und das ist sicherlich in unserer Zeit sehr, sehr nötig. Freiwillig geht kaum noch einer. Und der Jesus muss manche Umstände schicken, damit wir unseren eigentlichen Auftrag wahrnehmen und auch seine Gefühle bekommen. Und das Schöne ist an dieser ganzen Szene, dazu müssten wir aber eigentlich Lukas 6 aufschlagen, nachdem der Jesus die Jünger angewiesen hat, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. In derselben Nacht schläft der Jesus nicht, sondern er betet die ganze Nacht und beruft dann seine 12 Jünger. Also das, was er von seinen Jüngern erwartet, das praktiziert er. Eine Nacht im Gebet und am nächsten Morgen, Lukas 6, beruft er die Jünger und sendet sie aus. Und darum geht es auch bei dem Thema heute Abend. Viele haben sich gefragt, ja, ist das jetzt eine Vorstellung des kleinen Büchleins von McDonald's? Leben über dem Durchschnitt. Andere haben gerätselt, was da wohl kommen soll. Aber es geht eigentlich auch hier um innerlich bewegt sein, um Gebet und auch um Aussendung oder hinausgehen. Leben über dem Durchschnitt. Und ihr seht hier auf diesem Bild das Herrnhut in den ersten Jahrzehnten wahrscheinlich, wo Gott tatsächlich ganz normale Menschen braucht, um eine Erweckung einzuleiten. Und ich möchte zuvor so ein bisschen die Vorgeschichte auch kurz skizzieren. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, damit ich zum eigentlichen Thema komme und etwas über diese schlichten Leute dort in Herrnhut und ihre Aktivität, ihre Hingabe an den Herrn erzählen. Die große Erweckung in England und in Amerika im 18. Jahrhundert bringt man im Allgemeinen in Beziehung zu John Wesley und George Whitefield. Besonders Whitefield und Wesley haben in England gepredigt und da sind Hunderttausende zum Glauben gekommen. Und dann ist Whitefield auch nach Amerika mehrmals gereist mit dem Schiff. Und in Verbindung mit Jonathan Edwards gab es dann dort die große Erweckung. Die große Erweckung, weil eben nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende damals zum Glauben kamen, ein ganz enormes Wirken des Geistes Gottes und auch zigtausende von Gemeinden entstanden. Die ganze methodistische Bewegung, auch die baptistische Bewegung hat damals einen Auftrieb bekommen, sondern es gab auch eine völlige Veränderung der Moral in England. Es gibt ein Buch über die Geschichte Englands, so habe ich mir sagen lassen, dass den Titel hat England vor und nach Wesley. Darin wird beschrieben, wie eben diese Arbeit, vor allem von John Wesley in England, aber auch Whitefield, die ganze Moral des Volkes verändert hat. Ein versoffenes Volk, unmoralisch, verarmt, Sklaverei und was nicht alle, eine ganz große Kluft zwischen Arm und Reich. Aber nach John Wesley das Land völlig verändert, es blühte auf. Eine weitere, viel wichtige Folge ist natürlich der Beginn der Außenmission. In dieser Zeit sind die ersten Pioniermissionare ausgezogen. Und das hängt mit den Herrnhutern zusammen. Vorher gab es nur ganz Einzelne, die den Auftrag des Herrn gehört haben. Das war ein John Eliot im 17. Jahrhundert und ein Bartholomäus Ziegenbalch mit diesem lustigen Namen in Indien. Aber mit dieser großen Erweckung oder verbunden damit mit den Herrnhutern wurden ganz andere Völker und Erdteile erreicht. Ich nenne nur ganz kurz mal hier Nordamerika. Unter den Indianern hat David Zeisberger gearbeitet. Dann nach Grönland sind sie gezogen, in die Karibik, damals Westindien, nach Tibet, nach Russland, nach Afrika. und die ersten Missionsgesellschaften entstanden. Und diese Anfänge dieser großen Erweckung, die kann man vor allem eben in diesem kleinen Dorf Herrnhut lokalisieren, wo Gott etwa um 1730 eine Erweckung schenkte. Und das Interessante dabei ist, die nicht von gebildeten Akademikern wie in England und Amerika, Wesley und Whitfield waren sehr intelligente und geschulte und Theologen, sondern von schlichten, ungebildeten Handwerkern, Töpfern, Schreinern, Zimmerleuten und so weiter, Bauern, getragen wurde. Aber auch diese lokale Erweckung in Herrnhut, die für die Weltmission solch eine Auswirkung hatte, hat natürlich auch eine Vorgeschichte, die ich ganz kurz hier skizzieren möchte. Das war schon einer zu viel. Martin Luther, aus dem Mann, den Gott vor allem gebraucht hat, natürlich neben Calvin und Zwingli und anderen in der Schweiz und Frankreich, um die Reformation im 16. Jahrhundert einzuleiten, auch eine Zeit der Erweckung. Aber nach wenigen Jahrzehnten endete diese große Erweckung der Reformation in einer relativ toten Orthodoxie und dann auch in der Gegenreformation, die von den Katholiken eingeleitet wurde. Und das geistliche Leben auch in den lutherischen Kirchen erstarrte in tote Formen. Gleichzeitig wurden die Wiedertäufer oder die Mennoniten oder die Baptisten verfolgt, teilweise blutig verfolgt. Und dann kam der grausame 30-jährige Krieg, der Deutschland ausblutete. Und es entstanden zig Kleinstaaten in Deutschland, die je nach konfessioneller Prägung des jeweiligen Kurfürsten entweder Lutheraner wurde, also wenn der Fürst da Lutheraner war, dann wurden alle seine Untertanen eben auch Lutheraner. Und wer nicht bereit war, sich da anzupassen, der musste das Land verlassen. Oder wenn er reformiert war, dann mussten sie alle reformiert werden, die Untertanen, oder mussten eben gehen. Und es war sogar teilweise ein ganz heftiger Kampf damals zwischen den Lutheranern und den Reformierten. Da sind ganz traurige Sachen geschehen. Oder aber, wenn er Katholik war, natürlich, dann mussten eben die Protestanten, egal ob lutherisch oder reformiert, kalvinistisch, das Land verlassen. Also wenn ich mitmachte, musste umziehen. Also es waren Jahrzehnte, die geistlich sehr, sehr arm waren. Der furchtbare 30-jährige Krieg hatte Deutschland wirklich ausgeblutet und das geistliche Leben war weitgehend erstickt. Und dann brauchte Gott diesen Mann, Philipp Jakob Spener, 1635 bis 1705, ein lutherischer Pfarrer. Und unter ihm gab es einen Aufbruch, zunächst einmal in Frankfurt, das war seine erste Station, dann in Dresden und dann in Berlin. Und dort in Berlin hat er seine berühmte Schrift Pia Desideria, also fromme Wünsche, geschrieben. Hier in der Einleitung steht: herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen samt einigen dahin einfältig abzweckenden christlichen Vorschlägen. Also eine ganz originelle und sehr bescheidene Vorrede. Aber er wollte mit dieser Schrift das Volk erwecken aus dieser toten Orthodoxie. Und Gott hat diese Schrift wirklich benutzt, um eine Erweckung in Deutschland innerhalb der lutherischen Kirche einzuleiten. Und das hatte zur Folge, dass neben den offiziellen Gottesdiensten Hausversammlungen stattfanden, wo die Erweckten sich trafen, in Konventikeln, so nannte man das damals, zum Bibellesen und auch zum Gebet. Manchmal musste man sich des Nachts versammeln, weil es offiziell verboten war, in kleinen Kreisen die Bibel zu lesen, zu beten. Natürlich zum Missfallen der offiziellen Kirchen und deren Kleriker. Dann machen wir wieder einen Schritt. Hier sehen wir August Hermann Francke. Es gab sogar vor einigen Jahren eine Briefmarke zu seiner Erinnerung. Er kam durch Spener zum Glauben an den Herrn Jesus. Er studierte Theologie und wurde dann Pfarrer in Halle 1692, das heißt in Glauchau, eine kleine Vorstadt von Halle. Und dort wurde dann 1694 die Universität in Halle gegründet. Franke wurde dort in jungen Jahren schon Professor der Theologie Und der war wirklich sehr begabt, auch zu evangelisieren. Und so gab es dann bald eine Erweckung unter den Studenten, die sich dann wie ein Lauffeuer in Deutschland verbreitete. Und besonders diese Studenten, die rückten dann aus durch ganz Deutschland, nahmen dann Schriften mit, Traktate mit, kleine Bücher mit, auch Bibeln mit. Und so wurde diese Erweckung dann in alle Landesteile so weit wie möglich dann getragen und verbreitet. Bekannt ist August Hermann Francke für seine Arbeit an Waisenkindern. Die berühmten Waisenhäuser in Halle, die kann man ja heute noch besichtigen. Ich würde das sehr empfehlen, ist hochinteressant. Sind alle restauriert worden. Hier ist eines der ersten Häuser, das dort gebaut wurde. Aber das war nicht nur ein Waisenhaus, sondern man hatte auch Werkstätten. Man hatte eine berühmte Apotheke, die ihre Naturheilmittel in alle Welt verschickten. Man hatte eine Bibelanstalt, die Kannsteinsche Bibelanstalt war damit verbunden. Und auch ein Pädagogikum für adelige Söhne. Also die Adeligen, also die höheren Klassen, die schicken sehr gerne ihre Söhne nach August Hermann Francke, soweit sie fromm waren, damit ihre Söhne dort ordentlich erzogen wurden. Und dort lebten dann bald zu Frankes Zeiten 2.500 Schüler und Lehrer, inklusive der Waisen. Und diese Arbeit ist enorm gewachsen damals und wurde auch unterstützt vom ersten Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. Der hat mit großem Wohlwollen das begleitet und auch sehr finanziell unterstützt. Und dort in diesem Pädagogikum war dann Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, zumindest bekannt durch einige Lieder, die wir recht gerne singen, über das Wort Gottes, aber auch über Führung Gottes, ein hochinteressanter Mann. Er wurde 1700 geboren in Dresden, ein sehr frommes Elternhaus, und der Taufpate damals war Philipp Jakob Spener. Und zwar seine Eltern und seine Großmutter vor allem hatten einen sehr guten Draht zu der Berliner Szene damals, zu Philipp Jakob Spener. Aber nur wenige Monate nach seiner Geburt starb sein Vater. Seine Mutter zog dann nach Groß-Hennersdorf in der Oberlausitz zur frommen Großmutter. Und sie hatte eine besonders enge Beziehung zu Spener und hatte natürlich ein großes Anliegen, dass der kleine Nikolaus oder Ludwig oder Lutz, so nannte man ihn, gut erzogen wurde. Und so kam er dann im Alter von 4 Jahren, wurde er dann gesegnet von Spener unter Handauflegung, wörtlich Zitat, zur Beförderung des Reiches Gottes. Da wäre ich gerne bei gewesen, weiß auch nicht, wie das ausgesehen hat. Auf jeden Fall, dieser alte, würdige Pfarrer hat den kleinen Lutz dann die Hände wohl aufgelegt und dann ihn gesegnet zur Beförderung des Reiches Gottes. Mehr habe ich darüber nicht lesen können. Als der Lutz dann 10 Jahre alt war, kam er auf das Adelspädagogikum in Halle für 5 Jahre. Und das war eine interessante und harte Schule. Und wenn wir noch so ein bisschen den Vortrag von gestern Abend über Mainstream und Erziehung und Schulprogramm und so weiter gehört haben, dann ist das schon hier ein Kontrastprogramm. Ich zitiere aus den Erinnerungen von Zinzendorf: Zu meiner Zeit musste man lernen. Die 10 bis 12 Stunden des Tages mussten nicht fehlen. Von morgens 5 bis mittags um 12, von 2 bis 6. Und lernten wir nicht, so wurde uns die Zeit lang, denn es wurde uns im Dasitzen nichts geschenkt. Daher ist es kein Wunder, dass wir zu der Zeit Lateinisch, Griechisch, Französisch, Geschichte, Geographie und solche Sachen gelernt haben. Man musste wohl. Und jeder von diesen kleinen Adeligen hatte dann einen Zuchtmeister, einen Erzieher zur Seite. Und der hatte auch immer einen Stock in greifbarer Nähe. Und je nachdem, wie der selbst erzogen wurde oder wie der drauf war, kriegten diese Adeligen das auch zu spüren. Aber die Eltern, die wollten, dass ihre Kinder hier wirklich Disziplin lernen in dieser Zeit. Und einige von den Prinzipien Frankes war, absolute Wahrheitsliebe zu erziehen, zweitens Fleiß und Liebe zur Arbeit und drittens, das darf man heute gar nicht laut sagen, den Eigenwillen brechen. Ja, das müsste man heute noch einmal wirklich mit großer Freude und Nachdruck noch einmal öffentlich empfehlen. Wahrheitsliebe, Fleiß, Liebe zur Arbeit, Eigenwillen brechen. Das war übrigens auch das Programm von der Mutter von John Wesley, nur nebenbei bemerkt. Ja, und der kleine Lutz, der hatte also einen Erzieher, der ihm nicht so wohlgesonnen war. Ich zitiere aus seinen Erinnerungen: Wegen oft geringer Dinge wurde ich mit angehangenen Eseln, in Klammern Eselsohren, also das kommt daher, früher, wenn einer ungehorsam war, kriegte er so Eselsohren angesteckt und musste dann durch die Straßen laufen, wurde dann als Esel von allen belächelt oder ausgelacht, wurde ich mit angehangenen Eseln, Eselsohren, auf die Gasse gestellt, bei welcher Gelegenheit ich einmal einem, der mit mir darüber anredete, also der sich ein bisschen lustig machte, lateinisch antwortete: Die Schmach wird mich nicht niederdrücken, sondern aufrichten. Also der hat schon seinen Stolz, auch wenn er jetzt mit Eselsohren da durch Halle laufen musste. Naja, also das war eine ganz gute Schule für ihn. Aber er durfte mittags und abends, ich weiß nicht jeden Tag, aber mindestens einmal in der Woche, ich glaube jeden Tag, am Tisch von August Hermann Franke und seiner Frau sitzen. Also die haben auch da wirklich Jüngerschaft und Coaching praktiziert, damals schon. Der August Hermann Franke hat sich dann diese adeligen Jungs mit 10 bis 15 Jahren an seinen Tisch geholt, um sie kennenzulernen, um ihnen auch was beizubringen, sich auszutauschen. Und weil immer Gäste da waren, lernte Zinzendorf dann auch zum Beispiel diesen seltsamen Bruder Bartholomäus Ziegenbalch kennen, der aus Indien kam und dann berichtet von der Mission. Und da wurde auch das Herz von Zinzendorf natürlich geöffnet und sein Verstand geweitet. Und es kamen auch viele Flüchtlinge aus dem Osten, aus Polen, der Tschechei, aus Böhmen, vor allem die böhmischen Brüder, die Nachfahren von Johann Hus, die suchten irgendwo eine Heimat, da werden wir gleich noch von hören, und die trafen dort ein. Interessant war auch, dass August Hermann Franke nicht nur mit Strenge und Disziplin erzog, sondern es gab da auch Zeit zum Spielen, für Sport und besonders auch viel Musik und Gesang. Und dort sind ja auch viele neue Lieder auch von August Hermann von Franke, August Hermann Franke entstanden. Nach diesen 5 Jahren, das heißt, ich muss jetzt eben noch kurz erwähnen, dass der Zinzendorf damals schon, man sagt, dass er auch geistig frühreif war, mit einem Freund, auch einem adligen Sohn, einem Schweizer, mit 15 Jahren oder 16 Jahren einen Bund zur Bekehrung der Heiden gebildet hat. Das ist auch interessant. Damals gab es viele Bünde, kennt man heute auch nicht mehr, nur wer Karl May gelesen hat und Blutsbruderschaft, ist auch ein ganz nettes Buch, der kann sich dann noch daran erinnern, was das war. Wir haben das früher auch gemacht. Ich hatte mit 2 Freunden auch so einen Bund gegründet und natürlich dann hat man das auch mit Blut versiegelt. Wir waren also noch ganz im Banne von Karl May und seinen Freunden. Und so war es hier bei diesem jungen Adeligen, nur dass sie keinen Karl May gelesen hatten, sondern es war damals wohl üblich, dass man Bünde schloss, also Verbindungen einging, Freundschaften, etwas, was man heute sehr wenig kennt. Und sie wollten einen Bund zur Bekehrung der Heiden bilden. Also dieser Besuch von Ziegenbalch und anderen, die da schon mal eintrafen, hatte ihr Herz geöffnet. Und ich zitiere wieder aus seinen Erinnerungen. Da ging ich einmal mit Wattwil, so hieß dieser adelige Freund, zwischen den roten Staketten vor dem Haus auf und ab. Und da redeten wir miteinander, dass sich die Heiden doch nicht alle bekehren würden, bis wir groß würden. Und was dann übrig blieb, das wollten wir dann im Heiland bringen. Also die hatten große Sorge, wenn wir mal 20 Jahre alt sind oder 25 und gehen dann zu den Heiden, vielleicht sind sie schon alle bekehrt. Aber dann wollen wir die Letzten, die wollen wir dann noch sammeln. Auch eine interessante Perspektive, die die beiden dort hatten. Muss man sich mal vorstellen, mit 16 Jahren unterhalten die sich über solche schönen Probleme. Ja, nach dem Pädagogikum hat er dann Jura studiert in Wittenberg. Das war damals üblich bei den Adeligen. Die sollten ja irgendwann dann auch in der Politik mitreden und regieren. Und 1719 gab es dann die berühmte Kavaliersreise nach Paris. Das war auch üblich, dass man nach dem Studium dann an die Fürstenhöfe in Europa zu Gast war, um das Leben kennenzulernen in Frankreich, in Belgien, Holland und so weiter und so weiter. Und so nahm er sich dann einige Wochen oder Monate Zeit, um dann in der Kutsche da überall rumzufahren. Hier seht ihr also Zinzendorf als junger Mann und dann als jung verheiratet und dann das bekannte Bild in etwas höherem Alter, ist ja auch nur 60 Jahre alt geworden. Bekannt ist ja diese Geschichte, dass er auf dem Weg nach Paris Halt machte in Düsseldorf und hat dort eine Bildergalerie besucht und dieses sehr sentimentale und für mich überhaupt nicht ansprechende Bild von dem Gekreuzigten. Aber die Worte darunter, das tat ich für dich, was tust du für mich, hat ihn so innerlich bewegt. Da wurde er auch geschüttelt innerlich. Diese Frage, was tust du für mich, dass dieser Eindruck ihn präpariert hat für all die Begegnungen und Versuchungen dort in Frankreich, in Paris, an den Königshöfen, wo es damals auch sehr unmoralisch zuging. Also da ist nicht seine Bekehrung geschehen, wie das oft erzählt wird. Er war schon längst bekehrt, aber hier hat er sein Herz und sein Leben noch einmal ganz dem Herrn geweiht. Und das war für ihn der richtige Schutz oder die Impfung für all das, was dann in Paris auf ihn zukam. Ja, als er dann zurückkam, wurde es Zeit zu heiraten, 22 Jahre alt, und da ging er auf Brautsuche, und vielleicht tröstet das auch jemand. Zweimal wurde er abgewiesen von den erwählten Damen. Und dann hat er die Erdmute dort gesehen und kennengelernt. Ganz interessanter Rechenschaftsbericht, hätte ich gerne vorgelesen, aber die Zeit reicht nicht. Wie er sich selbst prüft, an welchen Kriterien kann ich Gottes Willen erkennen, dass die Erdmute wirklich die richtige ist. Hochinteressant, aber wie gesagt, das dauert zu lange. Die beiden haben geheiratet. Er hatte dann ein Amt in Dresden in der Verwaltung als Justizrat und war dann am Wochenende meist dann im Schloss Bertelsdorf. Genau, Schloss Bertelsdorf. So sah das aus. Ich glaube, kurz nach der Wende, viel besser hat er damals sicherlich auch nicht ausgesehen, wurde auch restauriert inzwischen, sehr schön. Aber interessant, also waren ziemlich arme Bude, die waren auch nie reich, die Zinzendorfs, auch wenn sie Adelige waren. Aber eine schöne Inschrift über der Haustür: Hier übernachten wir als Gäste, drum ist dieses Haus nicht schön und feste. Sacharja 9, Vers 12. Auf der anderen Seite, so recht, wir haben noch ein Haus im Himmel, das sieht anders aus. 2. Korinther 5, Vers 12. Ja, das wäre zur Nachahmung empfohlen. Und während jetzt also der junge Zinzendorf in Dresden mit irgendwelchen Rechtsgeschichten beschäftigt war, war seine junge Frau dort in Bertelsdorf und es gab natürlich ein Gesinde und eine kleine Schlossgemeinde entstand, wo jeden Abend eine Abendbetstunde, so nannte man das, stattfand. Und dort wurden die ersten erweckt. Und bald kamen Dorfbewohner dazu. Und die Stube war bald zu klein, um alle Leute zu fassen. Davon hat der Zinzendorf eigentlich gar nicht viel mitgekriegt. Das geschah zunächst mal ohne seinen Einfluss. Und in dieser Zeit war eine von diesen über dem Durchschnitt eine Kuhmagd, Anna Helene. Die beschreibe ich euch mal nach den Worten von Zinzendorf, die einäugige Küchenmagd und Kuhmagd Anna Helene. Diese Magd, die in Gottes Wort lebte und webte, wurde eine Seelsorgerin von ursprünglicher Kraft und Frische. Zinzendorf bekannte von ihr, jetzt müsst ihr mal zuhören, dass die Treue zu ihren Tieren zur Stufe in ein höheres Amt wurde. Könnt ihr das nachvollziehen? Also die Treue zu den Tieren war eine Stufe in eine höhere geistliche Aufgabe. Das meine ich, das sollte man sich gut merken. Weiter, sie hatte eine solche Weisheit, mit Seelen umzugehen, dass sie in kurzer Zeit mehr Seelen ihres Geschlechts für das Lamm gewonnen, als man von dem begabtesten öffentlichen Lehrer erwarten könnte. Zinzendorf, sie hat so viele Seelen unter den Frauen gewonnen, dass es unglaublich ist. Wenn eine Person in ihr Haus eintrat, so wurde sie schon für errettet angesehen. Also sobald jetzt irgendwie eine Frau, das waren immer nur Frauen natürlich, die in den Kuhstall gingen, dann wussten die anderen, die kommen bekehrt raus. Also ich zitiere weiter, dabei wirkte ihre Erscheinung äußerlich fast abstoßend. Von innen her wurde sie jedoch seltsam verschönt. Annelene wurde nach Zinzendorfs Zeugnis einer der nobelsten Menschen und als sie mit 31 Jahren starb, sah sie in ihrem Sarg wahrhaftig wie eine Fürstin von 50 Jahren aus. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also hier Leben über dem Durchschnitt, eine ganz schlichte äußerlich nicht attraktive Frau mit einer solchen Liebe zum Herrn und zu den Menschen innerlich bewegt, wurde zu einem Werkzeug, das dort zunächst einmal in diesem kleinen Schloss, wenn man das überhaupt so nennen darf, eine Erweckung anbrach. Ja, dann machen wir wieder einen zeitlichen Sprung. Na, noch nicht. 1722, also Zinzendorf war immer noch in Dresden. Da kam plötzlich ein Mann mit Namen Christ, das ist Herrnhut, so die Entstehungsgeschichte. Ein Mann namens Christian David, geboren 1692 bis 1751. Und zwar kam er von den böhmischen Brüdern, also aus der Tschechei, könnte man sagen. Dort wurden die Christen sehr, sehr verfolgt und sie machten sich auf und suchten dann in Deutschland, ob es irgendwo eine Gegend gibt, wo man akzeptiert wird als Christ, wo sie auch ihrem Glauben leben können. Und dieser Christian David, der hörte von erweckten Kreisen und er machte sich dann auf den Weg und hatte dann 10 Leute mitgebracht über die Grenze auf abenteuerlichen Wegen, kamen sie nach Bertelsdorf. Irgendwie hatten sie gehört, da gibt es also einen Grafen und ein Haus, ein kleines Schloss. Und sie suchten hier da eine Unterkunft. So ähnlich, also wie wir es heute auch in unserer Zeit erleben, dass Menschen aus allen möglichen Ländern nach Deutschland kommen. Nun gab es da nur ein sumpfiges Gebiet. Da stand also dieses Haus in Bertelsdorf, dieses Schloss. Und dann gab es den Hutberg, so nannte man ihn. Also eine urwaldähnliche Gegend damals. Aber der Christian David, der ein Gespür dafür hatte, dass der Geist Gottes hier am Werk war, der nahm als Zimmermann, das war er vom Beruf, schlug seine Axt in einen Baum, ihnen wurde also ein Gebieter gezeigt, wo sie dann sich ein Häuschen bauen könnten, mit den Worten, hier hat der Vogel sein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, deine Altäre, Herr Zebaoth. Psalm 84, Vers 4, super, sehr gut. Das ist also ganz hochinteressant und dieser Christian David, der wurde später ein Pionier in Grönland, Holland, Livland, Pennsylvanien, der hat erst mit 30 Jahren schreiben gelernt und wurde wirklich ein Missionar von Gottes Gnaden. Wir werden gleich noch ein bisschen von ihm hören. 2 Jahre später, dieser Christian David, auch wenn er jetzt da ein Haus und eine Hütte nach der anderen baute, der ließ manchmal dann sein Beil oder seine Axt oder was auch immer fallen und ging dann wieder über die Grenze, um andere von diesen böhmischen Brüdern rüberzuholen. Es war so ein Kommen und Gehen. Und dann 2 Jahre später kamen die 5 berühmten Kirchenmänner, so wurden sie genannt. Die stelle ich euch ganz kurz vor. Der 27-jährige David Nitschmann sollte später einmal in Dänemark, Norwegen, Schweden, England, in Westindien, Pennsylvanien und unter den Indianern wirken. Der 23-jährige Melchior Zeisberger beschloss sein Leben unter Indianern in Amerika. Der 21-jährige Johann Tölching sah Holland, England, Irland und Georgien, also Russland. Der 22-jährige David Nitschmann, der Märtyrer, starb wenige Jahre später als Zeuge seines Glaubens in einem mährischen Gefängnis. Der 21-jährige David Nitschmann wanderte später durch Russland bis Petersburg, war in England, Dänemark, Holland, Nordamerika bis nach Ceylon. Aus solchem Holz waren diese 5 Kirchenmänner geschnitzt. Die kamen also jetzt an und suchten eine geistliche Herberge, waren aber sehr kritisch, hatten schlechte Erfahrungen gemacht mit den lutherischen Pastoren, die mit ihren ganzen Traditionen und den Kram, das waren sie nicht so gewohnt. Und sie kamen gerade zu einem Zeitpunkt dort in Herrnhut an, als der Freund von Zinzendorf, der Wattwil, mit dem er den Bund zur Bekehrung der Heiden geschlossen hatte, und er war ein reicher Bankierssohn, seinen ganzen Gold- und Silberschmuck, der ihm geblieben war, einen kostbaren Ring, unter den Grundstein eines Hauses gelegt hat. Das sollte, glaube ich, eine Schule werden, ich weiß nicht ganz genau. Und besiegelte dabei sein Gelübde, in einem apostolisch armen Leben nichts zu suchen als Jesus allein. Bisher hatte er in der großen Welt gelebt, in Paris das angenehme Leben kennengelernt. Jetzt standen ihm auch alle Türen offen, wenn er in die Schweiz heimkehrte. Aber nun wollte er in diesem Wald, in der kleinen exulanten Siedlung, in einer Entschließung für Zeit und Ewigkeit dem Ruf gehorsam sein, der ihn erreicht hatte. Dieser Eindruck dieses Gebets, als er sich also niederkniete und all sein Vermögen unter den Grundstein legte, hat diese 5 Kirchenmänner veranlasst, dort zu bleiben und dann ja auch sich dort ansässig zu machen. Und sie wurden dann bald zu Werkzeugen in dieser Erweckung. Das war also eine Landschule, die da gelegt wurde an diesem Tag. Und wie gesagt, diese Hingabe dieses jungen Adligen hatte die Herzen dieser schlichten Männer dort aus Böhmen und Mähren bewegt. Und sie blieben dort. Und so entstand dann innerhalb von 5 Jahren etwa 32 Häuser mit etwa 300 Geschwistern, später insgesamt 70 Häuser mit etwa 800 Geschwistern, mit einem ganz interessanten Gemeindeleben. Es kamen jetzt aus allen Richtungen, das hat sich ja in Deutschland rumgesprochen, alle möglichen Typen dorthin, Querköpfe, Sektierer und was nicht alle. Dort gab es also richtig Stress auch teilweise. Man hatte ein weites Herz, Hauptsache man liebte den Heiland und das Wort Gottes. Aber da kamen Alphasöhner und auch bestimmte schwärmerische Typen dorthin. Aber ein Jahr später, im 2. Juli 1725, gab es eine Erweckung. Und die möchte ich noch kurz schildern. Es war an einem Sonntag, und zwar war da ein Gläubiger des Wortes, sehr mächtiger Magister Schwedler, eingeladen zum Predigen. Und tausende Menschen strömten aus den Dörfern in die Bertelsdorfer Kirche. Und ihr müsst euch mal vorstellen, und dieser Schwedler, der predigte von morgens 5 bis nachmittags um 15 Uhr in einem durch. 10 Stunden. Das ist überhaupt nicht zu fassen. Und der Biograf schreibt, was war das größere Wunder? Die Ausdauer des Predigers oder die Geduld der andächtigen Zuhörer? Das sind also wirklich Situationen, die man sich gar nicht heute vorstellen kann. Man fragt sich, wo sind die zur Toilette gegangen während dieser Zeit und wie hat man das gemacht mit den Tausenden von Menschen damals? Ja, und die Menschen wurden immer mehr, sammelten sich mehr und was nicht in die Kirche passte, da kam dann ein anderer gläubiger Pastor, Pastor Roth, der hat dann auf dem Friedhof gestanden und hat gepredigt und der Rest war dann in Bertelsdorf, in dem Haus von Zinzendorf, da hat dann der Zinzendorf auch gepredigt. Und am Abend wanderte dann dieser Schwedner nach Herrnhut, predigte im Freien. Der Christian David als Zimmermann hat er schnell eine Kanzel gebaut und der Pfarrer Schäffler aus Görlitz hat weiter gepredigt und keiner wurde müde. Ein paar Tage später zog sich Zinzendorf mit 12 Brüdern eine Nacht im Gebet zurück und sie haben um Erweckung gebetet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Es begann hier jetzt mit Gebet. Dann gab es ein paar Tage später eine ergreifende Abendmahlsfeier in der Bertelsdorfer Kirche. Alle sind dorthin gewandert, unterwegs haben sie sich versöhnt, die Stress miteinander hatten. In der Kirche wurde auf den Knien gebetet, die Brüder haben laut gebetet, ihre Sünden bekannt und auch Zinzendorf im Namen der Gemeinde ein Schuldbekenntnis vor allen abgelegt. Und dann gab es eine ganz bewegende Abendmahlsfeier. Man hat sich anschließend umarmt und der David Nitschmann, einer von diesen 5, hat dann damals gesagt, von dieser Zeit an ist Herrnhut zu einer lebendigen Gemeinde Jesu Christi geworden. Und jetzt begann interessanterweise eine Kindererweckung. Und zwar war da eine Susanne Kühnel am Sterbebett ihrer Mutter. Und diese Mutter ist so freudig gestorben, sodass das Mädchen, die 11 Jahre alt war, 3 Tage lang gefastet und gebetet hat und um Frieden mit Gott gerungen hat. Auch etwas, was wir heute kaum noch kennen, bis sie Heilsgewissheit hatte. Und diese Susanne Kühnel hat dann andere Mädchen bewegt und sie wurden auch erfasst von der Freude am Herrn und die haben sich dann auf dem Hutberg in so einer kleinen Hütte, die Schutz vor Unwetter geboten hat damals, haben sich dort getroffen, um nachts von 22 Uhr bis morgens um 1 Uhr zu beten. Also es begann mit den Brüdern, dann diese Mädchen und als die Teenie-Jungens das feststellten, da wollten sie sich nicht lumpen lassen, sondern gingen auf den anderen Berg und haben da auch des Nachts gebetet. Und dort gab es dann eine große Unterweckung unter den Kindern, auch wenn Zinzendorf hinterher nüchtern feststellte, dass natürlich nicht alle wiedergeboren wurden. Es war also eine Erweckung. Wer nun wirklich wiedergeboren war, das stellte sich erst später raus. Manches war auch nur emotional. Aber das hatte eine ganz große Wirkung auf die Erwachsenen, die also sahen, dass diese Kinder, diese Teenies, auf den Knien lagen, teilweise Bußkämpfe hatte und so weiter hatten. Und dann haben diese Elternbrüder angefangen, Stundengebete einzuführen. Und zwar 24 Brüder und 24 Schwestern separat haben Tag für Tag rund um die Uhr abwechselnd im Gebet zusammengekniet für alle aktuellen Anlässe der Gemeinde. Und wenn dann sie morgens aufhören mit dem Gebet, haben sie dann Hausbesuche gemacht und so weiter. Und so entstand dann auch ein ganz interessanter Tagesablauf. Aufgestanden wurde um 4 Uhr in der Frühe. Das Tagewerk wurde um 5 Uhr mit einem Morgensegen begonnen. Alle versammelten sich im Saal, dem Betsaal, zum gemeinsamen Gesang, Gebet und kurzer Schriftverlesung. Nach Feierabend trat die Gemeinde abermals zusammen, um den Tag mit einer Singstunde zu beenden, die stets frei gestaltet wurde. Sei es, dass der Graf in ihrem Verlauf eine Ansprache hielt, oder sei es, dass Missionsberichte vorgelesen wurden. Um 11 Uhr ging alles zur Ruhe. Brüder und Schwestern begnügten sich mit 5 Stunden Schlaf. Geistliche und leibliche Speisung nahmen insgesamt nicht mehr als 3 Stunden in Anspruch, sodass volle 16 Stunden mit körperlicher und geistiger Arbeit ausgefüllt wurden. Eine stattliche Leistung, die ungefähr das Doppelte darstellt von dem, was der geplagte Mensch unserer Tage durchschnittlich an Ausdauer aufzubringen hat. Also jeden Abend kamen die zusammen, man durfte auch ruhig schlafen dabei, Hauptsache man war dabei. Und in diesen Stunden entstanden dann die Lieder. Also Zinzendorf hat über 2000 Lieder getextet und andere haben die gleich vertont. Er war sehr spontan, natürlich auch sehr begabt. Und viele von den Liedern sind dann auch in die späteren Kirchengesangbücher, findet man die wieder. Und einige singen wir auch heute noch mit großer Freude. Es war also eine ganz lebendige Geschichte damals, auch wenn man sicherlich sehr müde war. Aber der Zinzendorf, der hatte ein neues Lied, ein anderer hat es gleich vertont, hat man es eingeübt und da war man wieder um ein Lied reicher. So, jetzt kommt ein Sprung von einigen Jahren. 4 Jahre später wurde Zinzendorf eingeladen, 1731, nach Kopenhagen zu einer Krönungsfeier von Christian dem VI. Das war so damals üblich, wenn ein König gekrönt wurde, dann wurden alle Adeligen und so weiter eingeladen, sollten dabei sein. Und so wurde er von der königlichen Familie eingeladen und mit einer Postkutsche und 3 Brüdern als Begleiter kamen sie dann nach Kopenhagen, haben sich dort einige Wochen aufgehalten, viele Besuche gemacht. Für Zinzendorf war das ein bisschen enttäuschend, weil er gehofft hatte, er könnte irgendwie einen besonderen Posten haben, ein bisschen mehr Geld verdienen, aber das geschah nicht. Aber dort kam es zu einer ganz entscheidenden Begegnung und zwar lernte er dort zum ersten Mal in seinem Leben einen Mohren kennen. So nannte man damals die man heute Farbige nennt. Kammermohr Anton. Also einer von diesen Ministern hatte den mitgebracht, ein ehemaliger Sklave, der freigekauft wurde und der hatte sich bekehrt. Und der erzählte dem Zinzendorf von dem Los der Sklaven in Westindien, also St. Thomas in der Nähe von Kuba und so weiter, wo er selbst früher als Sklave in den Baumwollplantagen gearbeitet hat. Und zum ersten Mal hörte hier Zinzendorf und die Brüder davon, dass gibt es irgendwo weit weg in der Welt tatsächlich Menschen, die Sklaven sind und die den Herrn Jesus nicht kennen. Der Kammermohr Anton hat sich inzwischen bekehrt und erzählt dann auch von seiner Schwester, seinem Bruder und der ganzen Not der Negersklaven, die ganz furchtbar dort behandelt wurden. Brauche ich euch nicht schildern, da gibt es genug Filme und Bücher drüber. Das hat den Zinzendorf so erschüttert, so innerlich bewegt, dass er den Kammerherr von Pless oder wer da zuständig war in Kopenhagen gebeten hat, hör mal, kannst du mir den Anton mal ein paar Wochen ausleihen? Der muss mit nach Herrnhut. Und die Brüder und Schwestern, die müssen diesen Mohren kennenlernen und die Situation dort in Westindien. Das wurde ihm dann bewilligt und am 24. Juni 1731 gab es dann eine außerordentliche Gemeindestunde, die bis nachts um 1 Uhr dauerte, also nicht bis um 11 Uhr abends. Und dann hat Zinzendorf von der Reise berichtet und der Höhepunkt war natürlich, dass die Herrnhuter zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kammermohren sahen mit schwarzer Haut. Und er erzählte doch tatsächlich von dem Leben seiner Verwandten dort und von den Sklaventreibern und dem Elend und hat auch seine Narben gezeigt. Das ist ja auch verfilmt worden. Ein ganz ergreifender Bericht. und die Geschwister dort zu später Stunde waren davon so erschüttert, dass sie wussten, hier müssen wir helfen. Das muss anders werden. Die wussten zwar nicht, wo St. Thomas ist und was für Entfernungen hier eine Rolle spielen, sondern die müssen das Wort Gottes hören, die müssen wir mit dem Evangelium erreichen, besonders die Schwester von Kammermoor Anton und seinen Bruder dort, die müssen das Evangelium hören. Ja, wer soll gehen? Am nächsten Tag meldeten sich die beiden Herren in etwas jüngeren Jahren. Leonard Dober war 26 Jahre alt, ein Töpfer, und Tobias Leupold, der ist hier auf dem Bild nicht zu sehen, und die ging dann zum Grafen und sagte, der hat uns gerufen, wir gehen nach St. Thomas und wir werden da der Schwester und dem Bruder von Kammermoor Anton das Evangelium sagen, auch einen Gruß bestellen und versuchen, dass wir dort den anderen Sklaven das Evangelium verkündigen. Wir sind bereit, uns als Sklaven zu verkaufen, um unseren Freunden dort das Evangelium weiterzusagen. Natürlich wussten die nicht, was sie da sagten. Aber sie waren dabei zu. Der Jesus war für sie gestorben. Warum sollten sie nicht als Sklaven auch dort ihr Leben lassen? Riesenfreude in der Gemeinde. Und die beiden wollten gleich losziehen, wussten natürlich überhaupt nicht, wohin und wie man da überhaupt hinkommt. Und dann hat die Gemeinde gesagt, also komm, mach mal langsam. Außerdem, der Leonard Dober, der sollte doch lieber nicht mitziehen, sondern lieber der David Nitschmann. Der hatte nämlich mehrere Kinder und dann sollte lieber Lydia mitziehen. Aber David Nitschmann, der ließ sich auch nicht abwimmeln, sondern er musste versprechen, dass er also nach einigen Monaten wieder zurückkommt, um der Gemeinde Bericht zu erstatten. Und etwa ein Jahr später zogen dann zwei los. Allerdings war damals es üblich in der Gemeinde, dass man das losgeworfen hat, wenn man nicht ganz genau wusste, was ist der Wille des Herrn. Also man benutzte den Verstand, man benutzte die geistige Erkenntnis, die man hatte, aber wenn dann noch Fragen übrig blieben, auch bei Heirat und so weiter, dann hat man das losgeworfen unter Gebet und dann konnte man dann ziehen, nein, ja und noch nicht und so weiter. So, und weil man nicht ganz klar war, wer sollte nun losziehen von diesen Brüdern, hat man das losgezogen und der Leonard Dober, der zog das los, interessanterweise, mit dem Vers, lass den Knaben ziehen, Gott ist mit ihm. Eigenartig, wie kommt solch ein Los da rein? Also war klar, Gott hat ihn gerufen und der Leupold, der eigentlich auch gehen wollte, der zog nein. Und der ist ein paar Jahre später dann gezogen, hatte eine ganz besondere Aufgabe. So, und dann zogen die beiden am 21. August 1732, zogen die los. Der eine 35 Jahre alt, der andere 26 Jahre alt. Und sie hatten keine Ausrüstung, sie hatten kein Proviant. 6 Taler, ich habe versucht herauszufinden, wie viel das wert war, weiß ich nicht, konnte mir keiner erklären, war ihr Barvermögen. Der Graf hat sie mit der Kutsche bis nach Bautzen gefahren, dort ihnen einen Dukaten gegeben, der ein bisschen mehr wert ist. Dann sind sie auf offener Landstraße niedergekniet und dann sind sie 900 Kilometer zu Fuß gegangen bis nach Kopenhagen. Und zwar hatten die Dänen damals die Kronherrschaft über die westindischen Inseln, dort also um Kuba herum. Und sie mussten da sich die Papiere besorgen und so weiter. Und dann haben die beiden ihr Anliegen vor den Ministern vorgetragen und der Kammerherr von Pless, der war so völlig fassungslos, als sie jetzt verhört wurden. Ja, wisst ihr überhaupt, welche Sprache die da drüben sprechen? Da waren die natürlich perplex, sprechen die kein Deutsch. Wovon wollt ihr essen? Ja, haben die ja gesagt, so denke ich mal, gibt es denn da keine Kartoffeln und so weiter. Und die ganzen, die dabei waren, die haben dann ihre Taschentücher gezogen und da reingebissen, weil sie einfach, das war so lächerlich, was da passierte. Ja, wo wollt ihr denn wohnen? Ja, wir werden uns ja irgendwo eine Hütte bauen, hat der Nitschmann gesagt, der war ja Zimmermann. Habt ihr da drüben irgendwelche Kontakte? Ja, sagten die, da ist der Bruder und die Schwester von Kammermoor Anton, die wollen wir besuchen. Die haben natürlich dann losgeprustet. Habt ihr Geld? Nee, das ist alles schon verbraucht auf der Reise bis hierhin. Ja, wie wollt ihr die Fahrt bezahlen? ja, wir werden an Bord arbeiten, unser Geld verdienen, indem wir da die Leute bedienen, Toiletten putzen und so weiter mehr. Und wovon wollt ihr da drüben leben? Wir wollen uns als Sklaven verkaufen. Dann haben die nicht mehr gelacht. Aber kein dänisches Schiff war bereit, die Kosten zu übernehmen oder sie mitzunehmen. Und dann glücklicherweise haben dort in Kopenhagen einige gläubige Prinzessinnen ein bisschen Geld gesammelt, sodass die Fahrt bezahlt werden konnte mit einem holländischen Schiff. Und sie haben dort auch eine holländische Bibel geschenkt bekommen. Und so sind sie dann losgefahren auf diesem Schiff, wo Holländer drauf waren, und haben dann versucht, die deutsche Bibel kannten sie, die hatten sie zum großen Teil im Kopf, haben sie dann mit der holländischen verglichen, haben dann auf die Art und Weise ein bisschen Holländisch gelernt, haben dann viel mit der Schiffsbesatzung sich unterhalten, um 4 Monate später dann in St. Thomas zu stranden. Und dann war natürlich die große Frage, wo finden wir jetzt den Bruder und die Schwester von Kammermoor Anton? Und wie die sich da verständigt haben, wie das gegangen ist, das wird hier sehr nett in einer Biografie beschrieben. Im Allgemeinen fühlen sich Menschen, die der fremden Sprache nicht mächtig sind, im Ausland beklommen, unsicher und auf den Mund geschlagen. Anders die Brüder. Sie ließen sich keineswegs einschüchtern, versuchen gleich nach der Ankunft mit jedermann ins Gespräch zu kommen. Sie redeten in der Sprache, die ihnen zu Gebote stand, nämlich Deutsch, mengten fremde Vokabeln darunter, verdeutlichten dann den Sinn durch Zeichen, kurz, erzeugten ein Kauderwelsch, das jeden Philologen über die Maßen entsetzt haben würde. Das Wunder aber geschah. Die Prediger wurden gehört. Mit dem Verstand wird wohl kein Wilder ein Wort erfasst haben, aber das Anliegen der Fremdlinge traf die Herzen. Die Brüder müssen wahrhaft mit Engelszungen geredet haben, denn es wird berichtet, dass viele Zuhörer in Tränen ausbrechen und tiefste Erschütterung bekundeten. Also da kommen 2 Weiße aus Deutschland weit weg und dort diese ganzen Sklaven sind so ergriffen davon, dass hier 2 von der Liebe Christi getrieben dorthin kommen, um sie zu besuchen und wie sie dann den Bruder und die Schwester von Kammermoor Anton getroffen haben, weiß ich nicht. Sie hatten einen Brief auf jeden Fall mitgebracht von ihrem Bruder. Und es ist ganz ergreifend, was dann geschah. Nach einigen Jahren, und zwar 7 Jahre später, gab es dort 900 Geschwister, also von Negersklaven, die dort eine Kirche bildeten. Später auf den karibischen Inseln 13.000 getaufte Sklaven. Und als Zinzendorf starb im Jahr 1760, zählt man ungefähr 25.000 getaufte Sklaven auf den karibischen Inseln. Also das ist unglaublich, wie hier wirklich schlichte, einfache Handwerker, wie gesagt, der Christian David, der war bei der ersten Reise nicht dabei, der noch gar nicht schreiben konnte, dass die von Gott so gebraucht wurden. Keine Bibelschulausbildung, keine Impfungen, keine Vorstellungen, wo das ist und wie man da hinkommt, im Vertrauen auf den Herrn, von der Liebe getrieben, zum Herrn, zum Evangelium, zu den Menschen, zogen sie los und diese Sprache wurde offensichtlich dort verstanden. David Zeisberger war dann einer der späteren Brüder, der dort in Nordamerika den Indianern gepredigt hat. Da gibt es auch ein Kinderbuch, also für Kinder geschrieben, eine Missionsgeschichte über ihn. Dann ist das ein einheimischer Evangelist, ein Arawakan-Evangelist, Jephtha wurde er wohl genannt, der dort als erster seinen Stammesleuten das Evangelium verkündigt hat. Und dann ist einige Jahre später auch Zinzendorf dahin gekommen, um den Indianern mit einem Übersetzer natürlich das Evangelium weiterzusagen. So, während jetzt die beiden Brüder Dober und Nitschmann also unterwegs waren, in Herrnhut wurde viel gebetet und alle warteten natürlich monatelang, hören wir bald mal irgendwelche Nachrichten, war da ein anderer Mann mit dem Namen Matthäus Stach. Er war Friedhofsgärtner in Herrnhut. Er hat das miterlebt, 22 Jahre alt war inzwischen, dass 2 Brüder unterwegs sind zu den Heiden, zu den Sklaven da. Und da wurde er gepackt vom Geist Gottes, hat seinen Spaten in die Erde gesteckt, hat sich mit einem Freund, mit dem er gesprochen hat, ins Gebüsch verzogen, haben zusammen gebetet, dass der Herr sie recht führt und so weiter. Und dann geht er zum Zinzendorf und sagt, hier, ich möchte auch in die Mission gehen, ich bitte um einen Missionsauftrag, nach Grönland. Da gibt es Eskimos, die haben noch nichts von Herrn Jesus gehört. Da würde ich hingehen. Der wusste auch nicht, wo das ist, wie man da lebt. Da war noch ein zweiter dabei, sein Vetter Christian Stach. Und dann der Christian David, den wir am Anfang gesehen haben, den Pionier, der ist mit 30 Jahren lesen, schreiben lernte. Und der später dann auch in Livland, Pennsylvania unterwegs war. Dieser Pionier aus der ersten Zeit hat sie dann begleitet. Und zu dritt sind die dann nach Grönland gefahren, mussten sich da in dicke Pilze hüllen, aßen Muscheln und Seegras, Tran und Speck, lernten erst Dänisch, das war schwer genug, und dann die Sprache der Eskimos. Und erst 6 Jahre später konnten sie den ersten Eskimo taufen. 6 Jahre lang haben die dort versucht, die Sprache zu lernen, Kontakte zu kriegen, und dann gab es erst den ersten Bekehrten. Ein ergreifender Brief, den der Matthäus Stach dann nach Herrnhut schrieb, ich zitiere einen Auszug: Alle Menschen halten uns für Toren und sonderlich die, die schon lange in diesem Land gewesen seien und dies Volk kennen. Aber wir freuen uns darüber und danken Gott, dass alles so verkehrt aussieht und denken, wo der Durchbrecher ist, da muss Luft und Weg werden, wenn es noch so verkehrt aussieht. Und in diesem Sinn gedenken wir allezeit zu bleiben. Und wenn wir auch nichts in Grönland ausrichten sollten, so werden wir doch Jesum preisen und seinem Namen die Ehre geben, wenn es weiter nichts wäre, als dass wir gedemütigt würden und recht klein in unseren Augen. Jesus aber, dessen Herz voll Treue und Liebe gegen uns und die armen Heiden ist, weiß alle unsere Wege und hat stets gewusst, ehe wir noch waren. Wenn ihr ins künftige Jahr uns schreiben werdet, so traget die Glaubensbrände recht zusammen, damit wir in diesem kalten Lande von eurer Glut entzündet werden. Schreibt uns fein viel, wen die Liebe Christi dringet, der schickt uns von seinen Flammen. Gott wird euch mehr entzünden. Gott segne euch. Ich verbleibe euer unwürdiger Bruder Matthäus Stach. Also über diesen Mann gibt es auch eine Biografie, die ganz ergreifend ist, der also sein Leben dort in Grönland gelebt hat und dem Herrn gedient hat. Und Gott sei Dank, dass im Jahre 1760 dort 521 grönländische Christen gab, also Eskimos, die getauft waren und die dort auch dann in einem Bethaus zusammenkamen, das der Christian David als Zimmermann dort gebaut hatte. Ja, und in den folgenden Monaten zogen dann meist so 20- bis 30-Jährige in alle Welt, nach Suriname, nach Südamerika, in die Goldküste, Kap der Guten Hoffnung, Tibet. Gibt es ganz tolle Geschichten, wenn dann solcher Missionar dort auch eine Frau brauchte und nach Hause dann Bescheid gab über einen Brief, der dauerte dann auch ein paar Wochen, bis der dort ankam. Er brauchte eine Frau, die Brüder sollten doch ihm die richtige Frau schicken, die er dort braucht. Er könnte als Lediger da alleine schlecht leben in dieser Kultur. Und wie dann die Brüder sich da verhalten haben und auch manchmal es losgeworfen haben und dann die Schwester gefragt wurde, bist du bereit? Und nie gesehen, weiß gar nicht, wie der aussieht, wie groß, wie alt und so weiter und so weiter. Naja, dann wurde das losgeworfen. Natürlich hat die Schwester gehofft, ich ziehe nein, aber meist war es dann ein Ja. Und dann ging die dann auf die Reise, also Hochzeit in Tibet, wenn das Buch irgendwo kriegt, das ist höchst interessant zu lesen. Wie dann eine junge Frau unterwegs ist, weiß gar nicht, wer der Mann ist und der Mann wartet und weiß nicht, welche Frau jetzt ankommt. Und wie die sich dann getroffen haben und doch eine recht gute und schöne Ehe geführt haben. Andere wissen manchmal besser, wer zusammenpasst, als man selbst. So, jetzt kommen wir so langsam zum Schluss. Dabei muss ich allerdings erwähnen, dass relativ viele damals in jungen Jahren auch gestorben sind. Ich habe gerade das Buch nicht da, das hätte ich euch gerne noch vorgelesen. Das Lebensalter war damals etwa um die 30 Jahre, also das Durchschnittsalter. Mehr erwartete man auch nicht. Viele sind auf der Überfahrt, gerade in diese mörderischen Zonen dort umgekommen. Viele haben Schiffbruch erlebt und so weiter. Das war wirklich eine ganz abenteuerliche Sache. Aber wenn man nachliest, wie zum Beispiel ein Lama ausgesucht wurde, um in St. Thomas als Missionar zu arbeiten, und der machte sich auf den Weg und dann ist das Schiff tatsächlich untergegangen. Er konnte sich retten auf einem kleinen Felsvorsprung, während seine Mitbrüder dort alle ertrunken sind in dem Meer. Dann hat er dort angefangen zu singen. Und als er später in Herrnhut Bericht erstattete, da hat er das dann berichtet und wurde dann gefragt von den ganzen Geschwistern, ja, was hast du da gemacht? Ja, ich habe den ledigen Vers gesungen. Ich hätte ihn euch gerne zitiert, aber ich habe ihn gerade nicht parat. Das war so ein ganz bekanntes Lied unter den ledigen Brüdern, wo sich angespornt haben, für den Herrn zu leben. Und ja, was hast du denn gedacht, als daneben dir deine Freunde alle ertrunken sind? Ja, ich hätte nur gedacht, wenn das jetzt die Geschwister in Herrnot wüssten, dass sie für uns beten könnten. Also in aller Einfalt sind sie da ausgezogen und waren sich sicher, es kann durchaus sein, dass wir nicht wiederkommen. Aber leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung. Während also hier ganz schlichte, einfache Leute unterwegs waren, von der Liebe Christi getrieben, um dort den Menschen in allen Erdteilen des Evangeliums zu verkündigen, waren es dann aber zwei gebildete Leute, John Wesley, hier als junger und als älterer Mann, und George Whitfield, die sehr gebildet waren, die von Gott benutzt wurden in England und dann auch in Amerika, dort das Evangelium zu verkündigen. John Wesley war 33 Jahre alt und er wollte Missionar in Amerika werden, um die, ich zitiere, um die Indianer zu bekehren, obwohl ich selbst noch nicht bekehrt bin, hat er in sein Tagebuch geschrieben. Also er war ein anglikanischer Pfarrer, sehr traditionsbewusst, fromm, gehörte zum Heiligen Club, aber hatte keine Heilsgewissheit, wusste nicht, dass er wiedergeboren ist. Und als er jetzt dorthin mit dem Schiff unterwegs war, waren genau in diesem Schiff 26 Herrnhuter auf dem Weg nach Amerika. Und dann kann man nachlesen, wie John Wesley in seinen Tagebüchern diese Begegnung mit ihnen schildert. Am Samstag, dem 24. Januar, etwa um 13 Uhr, ging Wesley aus der Kajüte. Eine große Welle warf ihn nieder. Er war so betäubt, dass ich nicht erwartete, meinen Kopf wieder heben zu können, bis die See ihre Toten herausgeben musste. Zitat. Er fand schließlich heraus, dass er unverletzt war. Doch ich musste mir selbst sagen, wie kommt es, dass du keinen Glauben hast, da ich immer noch nicht zum Sterben bereit war. Am Sonntagabend rollte das Schiff so stark, dass er kaum die Kajütentreppe begehen konnte, um die 26 Herrnhuter zu besuchen. Er fand sie fröhlich, einen ihrer großartigen Choräle singen. Während sie sangen, schlug eine große Woge über dem Schiff zusammen, zerriss das Hauptsegel und ergoss sich zwischen die Decks. Und der Engländer begann eine schreckliche Panik auszubrechen. Zitat, die Deutschen schauten auf und sangen ruhig und ohne Unterbrechung weiter. Ich fragte einen von ihnen später, hat ihr keine Angst? Er erwiderte, ich danke Gott, nein. Ich fragte, aber hat nicht eure Frauen und Kinder Angst? Er erwiderte sanft, nein, unsere Frauen und Kinder fürchten sich nicht zu sterben. Das hat den John Wesley dermaßen beeindruckt, dass er einmal seinen eigenen armseligen Zustand erkannte, im Spiegel dieser einfachen, schlichten Geschwister, die da unten zusammen gesungen haben. Und als er dann in Amerika ankam, da war dann einer von den Herrnhutern, August Gottlieb Spangenberg, der wurde später Nachfolger von Zinzendorf, der ihn dort begrüßte. Und wie das damals auch so üblich war, die erste Frage, die er stellte, kennt ihr euch selbst, fragte er den Wesley. Habt ihr innere Gewissheit, bezeugt Gottes Geist eurem Geist, dass ihr ein Kind Gottes seid? Während Wesley erkannte, dass die Fragen aus dem ersten Johannesbrief stammten, zögerte er noch mit der Antwort. Spangenberg fragte den Freund nicht, doch sehr direkt, kennt ihr Jesus Christus? Wesley hielt etwas verwirrt inne und antwortete dann stockend, ich weiß, dass er der Retter der Welt ist. Richtig, sagte der Deutsche. Aber wisst ihr auch, dass er euch errettet hat? Wesley war bei seiner Antwort etwas unbehaglich zumute. Ich hoffe, dass er gestorben ist, um mich zu erretten. Spangenberg verfolgte seine Katechismusfragen nicht weiter. Er wiederholte lediglich die Frage, kennt ihr euch selbst? Wesley antwortete, ja. Zitat, doch ich fürchte, es waren leere Worte. Das war also die erste Begegnung dort in Amerika. Und er hielt es dann nur ein oder zwei Jahre aus und kam dann mit Schimpf und Schande zurück nach England. Und dann gab es dort die große Erweckung. Ich muss schließen, dass dort Whitfield, John und Charles Wesley durch die Begegnung mit den Herrnhutern zum Glauben kamen. Ein Peter Böhler war der Seelsorger dann von John Wesley in London. der Hanuta hatten auch eine Station inzwischen in London. Und dann begann diese große Erweckung in England, wo dann auf den Straßen gepredigt wurde, weil die Kirchen alle ihre Türen verschlossen hatten, Wesley und Whitfield gegenüber. Und so wurde damals gepredigt. Man stellte sich auf irgendein Podest oder einen Stuhl oder auf eine Kanzel, natürlich damals wie üblich im Talar. Und dann war das eine ganz wilde Situation, wo alles Mögliche an Lärm veranstaltet wurde. Das wird hier gleich noch deutlicher, wenn George Whitfield predigte. Bis zu 50.000 Zuhörern, 60.000 Zuhörern hat er erreicht mit seiner gewaltigen Stimme, die 1,7 Kilometer weit zu hören war. Das hat Benjamin Franklin, der bekannte Entdecker und Politiker, der die Blitzableiter erfunden hat, ausgerechnet. Es hat die Menge abgeschritten. 1,7 Kilometer weit war die Stimme zu hören. Also war unwahrscheinlich begabt, aber auch ein Mann, der weinen konnte, wenn er die Menschenmenge sah, die verloren war und dem nicht glaubte. Einer von seinen geistlichen Söhnen, der hatte geschrieben, ich habe nicht eine Predigt von Whitfield gehört, wo er nicht seinen Kopf unter seinen Talar gesteckt hat, weil er einfach nicht mehr es aushielt. Er brach in Tränen aus angesichts der vielen Menschen, die verloren waren. Also ein Mann, der auch von der Liebe Christi innerlich bewegt war und von Gott mächtig gebraucht wurde, um das Evangelium zu verkündigen. Unter solchen Umständen, wenn er ganz genau hinguckt, oben im Baum sitzt einer, der bläst eine Trompete, wenn er am Predigen ist. Andere, der zückt eine Peitsche, der ist auf den Schultern von einem anderen Freund und will ihm einen drüber braten. Dann kommt ein Sergeant mit einer Kapelle, um Krach zu machen. Die haben sich alles einfallen lassen, um dort vor den tausenden Menschen für Unruhe zu sorgen. Aber diese Brüder haben damals furchtlos und deutlich so gepredigt, dass viele, viele Menschen damals zum Glauben kamen. Ja, und so ist dann auch Whitfield rüber nach Amerika. Ich glaube, er ist 13 Mal hin und her gefahren, um dort drüben in Verbindung mit Jonathan Edwards das Evangelium zu verkündigen. Und als dann Zinzendorf 1760 starb, einige Tage vorher hat er seinen Schwiegersohn zu sich gerufen und hat geflüstert mit schwacher Stimme: Mein guter Johannes, ich werde nun zum Heiland gehen. Ich bin fertig, ich bin in den Willen meines Herrn ganz ergeben und er ist mit mir zufrieden. Will er mich nicht länger hier brauchen, so bin ich ganz fertig, zu ihm zu gehen, denn mir ist nichts mehr im Wege. Und dann rief er noch aus, als der David Nitschmann kam: Habt ihr wohl im Anfang gedacht, dass der Heiland so vieles tun würde, als wir nun wirklich mit Augen sehen an den Gemeindeorten, an so vielen hin und her zerstreuten Kindern Gottes und unter den Heiden? Bei diesen habe ich es damals nur auf Erstlinge angetragen und nun geht es in die Tausende. Nitschmann, welche formidable Karawane steht jetzt schon ums Lamm herum aus unserer Ökonomie? Also sie hatten Missionare in 39 Ländern der Erde. Und bei den Herrnhutern war klar, wenn sie selbst nicht in die Mission gehen würden, dann würden sie einen finanzieren, dass der gehen kann für ihn. So gab es in einer Generation über 300 Brüder und Schwestern, die hinausgezogen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Getrieben von der Liebe unseres Herrn. Leben über dem Durchschnitt. Schlichte, einfache Leute. Und da können wir uns heute nur schämen. Was haben wir als für Vorstellungen über Mission? Was muss man alle lernen? Bibelschule. Irgendwelche Papiere, die man haben muss. Sprachen lernen, das war damals scheinbar kein so großes Problem. Der hatte sie gerufen, der hatte sie gekräftigt, von der Liebe des Herrn getrieben, zogen sie los und erlebten, wie Gott dann die Umstände so lenkte, dass eine gewaltige Erweckung dort in Gang kam. Natürlich kann man das auch nicht konservieren, was heute aus den Herrnhuter geworden ist. Das wissen die meisten von euch. Tote Orthodoxie, verbunden inzwischen auch mit der Ökumene. Die wenigsten sind wiedergeborene Christen. Sie haben auch ihre Missionsstationen. Ich habe auch eine besucht in einem Dschungelgebiet in Honduras. Aber da kommt man zum Gebet, zum Gedanken zusammen, wenn ein Flugzeug mit Drogen gelandet ist, damit sie wieder zu Geld kommen. Da werfen die Drogenleute mit Flugzeugen die Drogen ab, Kokain, und die Leute da im Dschungel und auch eben diese Nachkommen der Herrnhuter danken dann Gott, dass sie jetzt wieder Kokain haben, was sie verkaufen können. Und das ist der Anlass, warum sie dann zum Gebet zusammenkommen, um Gott dafür zu danken. Also ganz traurige Entwicklung. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir von der Liebe und Hingabe dieser Geschwister in der ersten Generation damals etwas lernen. Ja, es ist ein bisschen länger geworden, wie gedacht und erwartet und gewünscht. Entschuldigt bitte, aber ich hoffe, dass wir uns noch ein klein wenig anstecken lassen von dem Glauben, von der Freude und der Treue dieser schlichten, einfachen Geschwister.